das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ja, einen schönen Abend, liebe Hörer und Hörerinnen im Dreieckland. Hier ist wieder das tägliche Info von Radio Dreieckland. Im Studio sind heute Joachim, Matthias und Bernhard. Zunächst mal zu unserem Themenüberblick. Wir haben heute am Anfang wieder wie üblich mehrere Kurzmeldungen vorgesehen. Danach kommen wir dann zu unseren Schwerpunktbeiträgen. Da steht an erster Stelle ein Beitrag zu der deutschlandpolitischen Erklärung der Grünen Landesversammlung von Baden-Württemberg. Danach ein Beitrag zum Datenschutz in der Schweiz, beziehungsweise wohl eher zum Datenschmutz in der Schweiz, muss man sagen. Und zwar haben da jetzt auch Deutsche Akteneinsicht beantragt, die von der Schweizer Staatspolizei überwacht wurden. Danach gibt es noch einen kürzeren Beitrag zur Polizeimisshandlung in Köln. Dort wurden mehrere Verhaftete von der Polizei misshandelt. Danach haben wir dann noch zwei weitere Beiträge, die wir heute Nachmittag noch reinbekommen haben. Und zwar zum ersten einen Beitrag zum Thema Löwenbräu. Also das betrifft wiederum die bekannte Firma Unmüßig in Freiburg und deren Aktivitäten. Und danach noch einen weiteren Beitrag, den wir bekommen haben. Das ist ein aufgezeichnetes Gespräch mit einem Vertreter der in Italien streikenden Studenten, die dort jetzt die Universitäten besetzt haben. Soweit also erst einmal zu unserem Themenüberblick. Wenn ihr weitere Beiträge oder Kritik hier äußern wollt oder Ergänzungen zu unserem Programm habt, so könnt ihr hier im Studio uns anrufen. Wie immer unter der Telefonnummer 0761 für Freiburg und dann 31028 hier im Studio. Also ich wiederhole es nochmal, 31028, das ist unsere Studionummer. Zu unserer ersten Kurzmeldung. US-Regierung gegen Chemiefirmen. Wie wir bereits berichteten, planten die USA noch vor gut zwei Wochen eine militärische Aktion gegen die libysche Chemiefirma in Rabta. Grund für die Kampagne gegen die Fabrik in Rabta ist bekanntermaßen der Vorwurf, in dieser Fabrik würde Giftgas hergestellt werden. Während die US-Regierung also im Fall Libyen gegen die Produktion von Chemiewaffen ist, verhält sie sich im eigenen Land ganz anders. Zwei amerikanische Chemiefirmen in Los Angeles und Pittsburgh haben sich nämlich geweigert, der US-Army die Chemikalie Thionylchlorid zu verkaufen. Der Grund? Aus dieser Chemikalie kann das tödliche Nervengas Sarin hergestellt werden und genau das hat die US-Armee anscheinend noch vor. Die beiden amerikanischen Chemiefirmen wollten jedenfalls nicht in die Herstellung von chemischen Waffen verwickelt werden und weigerten sich darum eben, die US-Armee zu beliefern. Die US-Regierung beabsichtigt nun, die beiden Firmen aufgrund eines Gesetzes aus der Zeit des Kalten Krieges zur Herausgabe der tödlichen Chemikalie zu zwingen. Wir dürfen gespannt sein, wie dieser Streit ausgeht. Mit einer militärischen Aktion, wie sie im Fall Rabta bereits geplant war, ist sicherlich nicht zu rechnen, zumal die westliche Chemieindustrie hier nun nicht gerade als Vorkämpferin von Pazifismus und Rüstungskonversion bekannt ist. zu unserer nächsten Kurzmeldung. Neue Runde im Radikalprozess. Vor ziemlich genau 6 Jahren wurden Benny Herlin und Michael Klöckner als angebliche Herausgeber der Zeitschrift Radikal vom Berliner Kammergericht zu 2,5 Jahren Knast ohne Bewährung verurteilt. Vorgeworfen wurde ihnen ein Verstoß gegen den Paragraphen 129a, das heißt also Werben für eine terroristische Vereinigung, sowie gegen die Paragraphen 111 und 140, das heißt Aufforderung und Billigung von Straftaten. Zu der Anklage war es gekommen, weil es sich die Radikal nicht nehmen ließ, wiederholt Bekennerschreiben zu Anschlägen von militanten Gruppen abzudrucken. Damals hatte das Radikalverfahren in der Öffentlichkeit so viel Empörung verursacht, dass sich die Grünen spontan entschlossen, die beiden Verurteilten auf den vorderen Plätzen ihrer Kandidatenliste für die Europawahl zu wählen. Die Immunität als Europaabgeordnete bewahrte die beiden davor, die Knaststrafe absitzen zu müssen. Gegen das Urteil des Berliner Kammergerichts hatten Benny Herlin und Michael Klöckner Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt. Am gestrigen Dienstag nun gab der 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofes seine Entscheidung bekannt. Dem Revisionsantrag wurde stattgegeben und das Urteil des Berliner Kammergerichts von 1984 aufgehoben. Zur Begründung seiner Entscheidung sagte der BGH, die Artikel aus der Radikal seien, Zitat, teilweise rechtsfehlerhaft als Billigung von Straftaten und Werbung für eine terroristische Vereinigung beurteilt worden. Außerdem hätte das Kammergericht damals noch die Möglichkeit prüfen müssen, die beiden wegen Beihilfe zu den erwähnten Straftaten zu verurteilen. Besser spät als nie mag sich da nun so mancher Anhänger des Rechtsstaates freuen, der damals durch das Urteil des Berliner Kammergerichts in seinem Glauben an Recht und Ordnung verunsichert worden war. Es fragt sich nur, warum ein Bundesgerichtshof für die Erkenntnis, dass das Berliner Kammergericht damals Rechtsfehler gemacht hat, beinahe 6 Jahre brauchte. Und schließlich bedeutet die Entscheidung des BGH ja gerade nicht, dass dieses dubiose Strafverfahren nun seinen krönenden rechtsstaatlichen Abschluss gefunden hat, sondern nur das genaue Gegenteil. Der Radikalprozess geht jetzt in eine neue Runde, das heißt, das Kammergericht Berlin muss das ganze Verfahren noch einmal aufrollen.
Stirbt der private Rundfunk in Baden-Württemberg? Das befürchtet zumindest ein Medieninformationsdienst namens Report. 2000 Arbeitsplätze seien bei den privaten Hörfunkanbietern in Gefahr. Die Gesamtverluste der 45 privaten Sender in Baden-Württemberg, wobei wir nicht wissen, ob Radio Dreieckland Freiburg auch unter diese Zahl gerechnet wird, betragen nach diesem Informationsdienst von den Anfängen des privaten Hörfunks bis zum heutigen Zeitpunkt ca. 150 Millionen D-Mark. Angesichts dieser katastrophalen Lage ist es, laut Report, nur noch eine Frage der Zeit, bis in Baden-Württemberg das große Sendersterben einsetzt. Der Grund dafür ist natürlich klar. Es fehlt den kommerziellen privaten Radios und nur deren Interessen werden in diesem Medieninformationsdienst anscheinend vertreten an Werbeeinnahmen. Das liegt, wie der Informationsdienst Report behauptet, daran, dass die kleinen privaten Radios einen nur sehr begrenzten regionalen Raum bestrahlen, der werbetechnisch nicht interessant ist. Auch die unterschiedlichen Programmstrukturen der kleinen privaten trägt nicht dazu bei, die dicksten Stücke aus dem großen Werbekuchen für die privaten kommerziellen Radios zu sichern. Zitat: Die große Produktwerbung ist nur an einer landesweiten Ausstrahlung bei gleichem Musikprogramm interessiert. Um für diese Großwerber interessant zu werden, muss man laut Report die Struktur der privaten Radios vollständig ändern. Notwendig ist eine, maximal zwei landesweite Ketten von Privatradios, die alle das gleiche Programm ausstrahlen. Eine einzige Antenne also, die höchstens partiell eigene regionale Programme ausstrahlt. Bei diesem Konzept kann das Argument, durch größere, schönere und höhere Werbeeinnahmen die Arbeitsplätze bei den Privatradios sichern zu wollen, nur als Scheinargument bezeichnet werden. Hier geht es nicht um Arbeitsplätze, hier geht es um Geld. Eine Vereinheitlichung der Programmstruktur und das Schaffen einer einzigen Antenne für ganz Baden-Württemberg ist eine Rationalisierung, die genau zu dem führt, was in Report als notwendiger Grund für diese Maßnahmen angegeben wird: drohende Arbeitslosigkeit. Ganz Baden-Württemberg kann dann von einem kleinen Redaktionsteam bestrahlt werden, Regionalbüros machen allerhöchstens noch ein Stündchen Lokalfunk. Nimmt man diesen Vorschlag ernst, dann kann einem nur recht sein, was in dem Medieninformationsdienst Report düster an den Zukunftshimmel gemalt wird. Nach dem Sterben der kleinen Privaten können deren Frequenzen mit einer einheitlichen Programmstruktur neu besetzt werden. Dieses neu entstehende Privatradio sichert weder Arbeitsplätze noch eine ach so sehr beschworene Programmqualität, sondern den großen Reibach für einen einzigen Kommerzfunk. Die strahlenden Beispiele aus den anderen Teilen der Republik stehen schon parat. Radio FFN bei Hannover bestrahlt zum Beispiel ein so riesiges Gebiet ganz Niedersachsen und nach Nordrhein-Westfalen hinein, dass die Werbekunden mit dem Erreichen eines potenziellen Kundeskreises wirklich zufrieden sind. Man merkt es nämlich an der halbstündlichen Werbung, die jedwedes Zuhörerinnenherz schier beglückt. Für den privaten Hörfunk in Baden-Württemberg ist es also wirklich kurz vor 12, wie der Bericht von Report abschließt. Der eine private Anbieter wird dann ganz souverän die Meinungsvielfalt sichern. Auf dem Baugelände an der Schneewlinstraße, dort wo der Neubau der Industrie- und Handelskammer südlicher Oberrhein entsteht, stieß man gestern bei den Bauarbeiten auf eine weitere Altlast im Grün. Wir fragten den Leiter des Umweltschutzamtes in Freiburg, Herrn Wörner, ob es sich um das Heuschutzmittel handelt, von dem heute in der Badischen Zeitung die Rede war.
Und das ist jetzt so, dass es also ein Holzschutzmittel ist und eine bestimmten die Flüssigkeit den Weg eines Sondermülls als Entsorgung gehen muss. Und das wird der Saugwagen jetzt über eine Firma so entsorgen als Holzschutzmittel. Vermutlich ist es der Stoff, der an der Zeitung stand, was die Flüssigkeit betrifft und was das Erdreich betrifft, was da durchtränkt war. Das war wohl das, was da reingefallen war. Das ist im Moment zwischengelagert auf der Deponie und die Art der Entsorgung hängt jetzt nochmal von der Analyse dieses Erdreichs ab und einer entsprechenden Einstufung des Wasserwirtschaftsamts, also die Fachbehörde.
Dann war der Behälter also undicht, wenn das Erdreich abgetragen wird?
Nee, darum habe ich gesagt, das, was wahrscheinlich reingefallen ist. Nach unten war es, so will ich bis heute weiß, dicht, denn es war so, dass der Bagger wohl von oben aus Versehen, weil er natürlich nicht wusste, dass da was drunter ist, die Platte weggerissen hatte oder die Deckplatte oder das Mauerwerk eingerissen hatte und dadurch war Zeugs reingefallen. Und um das Sumpfzeugs hat sich dann wohl gehandelt.
Ja. Also ist irgendwie von dem Holzschutzmittel nichts ins Grundwasser gekommen oder kann man das noch nicht beantworten?
Nach dem heutigen Stand ist nichts reingekommen. Ich weiß jetzt nicht, seit heute Mittag nicht, wie weit die Baustelle fortgeschritten ist, um überhaupt sozusagen drunter zu gucken. Nach allem, was es bis heute Morgen der Stand war, war es begrenzt auf diesen ummauerten Bereich, der wohl nach unten oder nach der Seite dicht war, nur eben von oben eingerissen war. Also nach heutigem Stand kann man natürlich jeden Tag mehr wissen, wenn die Baustelle fortschreitet.
Diese gefundene Altlast macht dem Umweltschutzamt aber keine allzu großen Sorgen.
Das ist aber im Prinzip überhaupt nichts Exotisches. Das passiert so bei jedem, will man sagen, zehnten Aushub in ehemaligen Gewerbegrundstücken, dass man mal auf ein altes Fass stößt oder sonst was und dann sehr häufig, einfach sehr schnell auch was Entsorgung von gefundenem Material entscheiden muss. Und
nun, das ist doch sehr beruhigend, oder? Für die baden-württembergischen Grünen scheint der seit letzter Woche bundesweit schwellende Streit um eine Zusammenarbeit mit der PDS offiziell zu den Akten gelegt. Mit einem Mehrheitsbeschluss sagten die baden-württembergischen Grünen einer Kooperation mit der PDS ab. Auch in Hessen wurde per Beschluss Gerüchte über ein etwaiges Bündnis mit, Zitat, den erklärten politischen Erben der früheren SED-Diktatur, so der hessische Leitantrag für die Bundesversammlung, begraben. Was die Diskussion um eine Zusammenarbeit mit der PDS offenbarte und was auch in der Landesversammlung in Heidenheim in der Debatte um eine zukünftige Deutschlandpolitik der Grünen zutage kam, war eine grundlegende Unstimmigkeit über die weitere Vorgehensweise und Orientierung der Grünen in einem geeinten Deutschland. Der Zug hin zu Zweistaatlichkeit, so der gemeinsame Konsens auf der Landesversammlung der baden-württembergischen Grünen, ist allemal schon abgefahren. Man hat sich mit den Tatsachen abgefunden. Nun gilt es, das zu retten, was noch zu retten ist. So heißt es in Punkt 2 der deutschlandpolitischen Erklärung, die in Heidenheim verabschiedet wurde: Die deutsche Einheit darf nicht zur Wiederbelebung nationalstaatlicher Machtpolitik führen. Stattdessen müsse ein gesamtdeutsches Staatsgebilde in eine europäische Friedensordnung eingebettet sein. Birgit Voigt umreißt den grünen Konsens folgendermaßen: In der verabschiedeten Erklärung formulieren die Grünen, dass sie dem gegenwärtig stattfindenden undemokratischen Einheitsprozess die Forderung nach einer breit geführten demokratischen Verfassungsdebatte entgegensetzen, mit dem Ziel, eine zivile Gesellschaft zu schaffen, die von einer Stärkung der Bürgerrechte ausgeht, multikulturell ist und die dezentrale, föderative und kommunitäre Lösung der staatlichen Zentralisierungswut vorzieht. Eine Gesellschaft also, die von unten gedacht wird und nicht in der Tradition des preußischen Zentralstaatsdenkens steht. Großmäuligkeit unterstellt Dieter Hummel aus dem Landesvorstand diesem Beschluss. Die Heidenheimer Erklärung zur Deutschlandpolitik enthielten außer wohlgesetztem hohlen Pathos keine Anhaltspunkte für reale Politik. Vom grünen Feldherrnhügel aus würden gleich beide Staaten umgemodelt. Es werde der Eindruck erweckt, als könne jetzt alles verändert werden, bis hin zur Staatsorganisation. Das in den Heidenheimer Erklärungen zutage tretende Politikverständnis ziele auf eine Reduzierung der Grünen Partei zum berechenbaren Instrument des Mitgestaltens und damit zum Instrument der Akzeptanzerhöhung aller negativer Folgen des Anschlusses. Stattdessen propagiert Dieter Hummel eine basisorientierte Politik, die Solidarität mit den Opfern des Anschlusses, anstelle einer abgehobenen Verfassungsdebatte im Verein mit den übrigen Parteien.
Es gelte, ein in der Gesellschaft durchaus vorhandenes, weit über das Wählerpotenzial der Grünen hinausreichendes linkes Potenzial zu mobilisieren. Dieses Potenzial seien die Grünen derzeit im Begriff zu verspielen. Wer aber ist dieses linke Potenzial? Dieter Hummel.
Das Potenzial sind die Leute, die sagen, wir wollen ein Stück weit das, was neben dem allen Mist, was in der DDR gelaufen ist, an positiven Errungenschaften passiert ist, bewahren und erhalten. Mhm. Und jetzt eben auch von einer sozialistischen Position, würde ich jetzt sagen, aus definieren.
Mhm. Ja. Mhm. Und wie ist es jetzt also mit der PDS? Ich meine, die kann man ja im Grunde genommen auch als linkes Potenzial dann sehen.
Da steckt durchaus, also ich würde die als linkssozialdemokratisches Potenzial definieren, mit durchaus einem massiven stalinistischen Einsprengseln. Und was für mich völlig klar ist, dass es im Moment keine Notwendigkeit zu irgendwelchen Bündnissen oder formalisierten Zusammenarbeiten gibt. Gegen was ich mich wehre, ist zweierlei. Einmal ein absolutes Gesprächsverbot. Ich denke mir, es ist auch notwendig, mit reformerischen Kräften in der PDS zu reden, auch darüber zu reden, was kann man auf der Ebene von Aktionsgemeinschaft zum Beispiel an einem ganz spezifischen inhaltlichen Punkt gemeinschaftlich machen, ohne die PDS insgesamt aus der Kritik rauszulassen. Und das Zweite ist eine Dämonisierung der PDS, die ja immer beinhaltet, dass die Leute nicht lernfähig wären. Ich meine, gerade die Grünen haben ja gezeigt, dass sie mit vielen ehemaligen Stalinisten durchaus Lernfähigkeit zubilligen, die heute in die grüne führende Position in der Hand und sich gegen jedes Gespräch mit der PDS wehren. Wenn man anguckt, woher viele Grüne kommen.
Mhm.
Ja, also und diese beiden Geschichten sind mir da schon wichtig, was nicht zur Debatte steht, ist das so Unsinn wie Vereinigungsparteitag oder formalisiertes Bündnis oder sowas.
Mhm.
Aber mit Leuten, die sich Mühe geben, da drüben auch die PDS zu reformieren und eine vernünftige Politik in der DDR zu machen, zu reden, halte ich für durchaus notwendig.
Mhm. Am Wochenende findet in Hagen die Bundesversammlung der Grünen statt, wo der deutschlandpolitische Kurs auf Bundesebene festgelegt werden wird. Unkenrufe kündigten bereits eine Spaltung der Partei an, nachdem sich in Hamburg letzte Woche die Realos von der grün-alternativen Liste trennten. Dieter Hummel jedenfalls möchte die Parole raus aus der Partei nicht verkünden, auch wenn sich der linke Flügel nicht durchsetzen könnte.
Und jetzt kommt der Beitrag zur Schweizer Datenschutzaffäre. Und zwar kommt dieser Beitrag von Ricarda, die heute natürlich auch im Studio ist, auch wenn ich sie am Anfang der Sendung nicht genannt habe. Das habe ich vergessen. Aber jetzt zu dem Beitrag von Ricarda.
Ja, es ist also ein Nachtrag zur sogenannten Schweizer Staatsschutzaffäre. Und zwar deutsche und andere ausländische Bürger, die in der Schweiz erfasst bzw. bespitzelt wurden, können jetzt auch Einsicht in ihre dort angelegten Akten nehmen. Und tatsächlich wurde bekannt gegeben, dass allein in Schaffhausen fast 7000 Akten von Nicht-Schweizern angelegt wurden. Und vor allem betrifft dies eben die politische Linke, Leute, die zum Beispiel bei Aktionen wie gegen das geplante atomare Endlager bei Sieblingen, das Kernkraftwerk Leibstadt oder gegen das Zwischenlager in Würenlingen dabei waren. Die Akteneinsicht ist also eine lohnende Sache, wenn man persönlich betroffen ist und sich ein Bild von der Schweiz als Schnüffelstaat machen will. Und wie man da vorgehen muss, werde ich gleich noch bekannt geben. Über Sinn und Zweck dieser Aktion befragten wir noch Axel Mayer, der ebenso wie Luise Teubner, die Abgeordnete der Grünen aus Emmendingen, Einsicht in alle sie betreffenden Daten gefordert hatte.
Was versprichst du dir denn von der Akteneinsicht?
Ich möchte einfach mal wissen, ob ich erfasst bin und was die Schweizer Behörden über meine Aktivitäten wissen. Also das ist schlicht ein Informationsbedürfnis des Bürgers. Also wenn ich da in die Schweiz fahre, ins Nachbarland und dort gegen Atomanlagen demonstriere und dabei erfasst wird, das möchte ich einfach erfahren, was da der Staat erspitzelt hat und ob da was gespitzelt wurde.
Und du kannst dir jetzt auch vorstellen, dass Freiburger davon betroffen sind?
Da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Freiburger davon betroffen sind. Also es heißt ja jetzt, dass Deutsche planmäßig observiert wurden von Schweizer Stellen und insbesondere Atomkraftgegner und Atomkraftgegnerinnen. Und da gab es ja im letzten Jahr eine Demonstration in Sibling gegen das geplante Endlager für hochradioaktive Stoffe. Und da sind ziemlich viele Freiburger auch mit rübergefahren zur Demo. Und die haben eigentlich alle berichtet, dass sie sehr sorgfältig kontrolliert wurden, dass ihre Daten aufgeschrieben wurden, dass sie schlicht erfasst wurden. Das heißt, es ist im Prinzip auch für alle Freiburger, die jemals in der Schweiz demonstriert haben, sei es jetzt aktuell in Sibling oder sei es vor einigen Jahren noch im Zusammenhang mit Kaiser Augst, wo ja ganz, ganz viele Freiburger rübergefahren sind, ist es einfach interessanter nachzuhaken und nachzufragen, ob sie erfasst wurden. Also ich denke, es dient auch ein Stück weit dazu, diesen Skandal in der Schweiz noch aufzudecken, also den auch auszuweiten.
Und was passiert dann? Also besteht die Möglichkeit einer Löschung der gespeicherten Daten oder ist das bei Ausländern dann auch anders?
Also wir wollen jetzt erstmal wissen, ob wir erfasst wurden. Wir sind ziemlich sicher, dass wir erfasst wurden, aber wir wollen das jetzt bestätigt wissen. Und wenn wir diese Bestätigung haben, das sind ja weit über 100.000 Anfragen, also das kann schon eine Zeit lang gehen, dann werden wir auch auf eine Löschung drängen. Also das ist ja dann auch ein Stück weit ein politischer Skandal. A, wenn ganz normale Bürger und Bürgerinnen erfasst wurden. Auf der anderen Seite ist das natürlich noch ein größerer Skandal, wenn dann tatsächlich auch Bundestagsabgeordnete wie die Luise Teubner erfasst wurde, bloß weil sie in der Schweiz eine Redekalle habe. Das sind einfach Punkte, die wollen wir wissen. Und dann müsste der nächste Punkt sein, geht zu einer Löschung, von diesen Daten. Und ich denke, sowas kann natürlich auch das Bewusstsein nicht nur in der Schweiz schärfen. In der Schweiz, da sind die Bürger jetzt aufgewacht und da ist es ein großer Skandal, dass im Prinzip die Menschen erfasst wurden und dass da sowas möglich war. Und vielleicht gibt es da auch sowas Ähnliches bei uns, weil bei uns sind ja solche Dinge meines Erachtens immer noch gang und gäbe, illegale Erfassungen von Leuten und unnötige Datenerheberei. Und vielleicht kann man das Bewusstsein, das im Moment in der Schweiz so geschärft ist, auch bei uns schärfen, auf die Art und Weise.
In dem Zusammenhang ist auch ganz interessant, dass Thilo Weichert, grüner Kämpfer für Datenschutz aus Freiburg, seinen langjährigen Streit mit dem Landeskriminalamt nun erfolgreich beendet hat. Da berichteten wir schon öfter drüber. Und man hatte Thilo Weichert beim LKA mehrfach Auskunft über seine dort gespeicherten Daten verweigert. Nun befand das Gericht, dass ihm vollständige Auskunft erteilt werden müsse und dass außerdem Daten über insgesamt 8 Strafanzeigen gegen ihn gelöscht werden müssen. Es wird sich also zeigen, ob sich die Polizei an Recht und Gesetz der Datenspeicherung und Auskunft halten wird. Auf alle Fälle ist hiermit schon erfolgreich öffentlich gemacht worden, wie die Polizei so arbeitet. Und für alle, die ebenfalls Einsicht in eventuell vorhandene Akten in der Schweiz fordern wollen, empfiehlt sich folgendes Vorgehen. Man schreibt an die jeweilige Kantonspolizei und fügt eine Passfotokopie bei. Und sollten die Akten nach Bern weitergereicht worden sein, kann man sich an die Bundesanwaltschaft wenden. Die Adresse ist Taubenstraße 16 in der Schweiz 3003 Bern. Übrigens haben wir auch schon eine Meldung bekommen, dass im September eine zentrale Kundgebung vor dem zentralen Zwischenlager für atomare Stoffe in Würenlingen, das ist 80 Kilometer vor Freiburg, stattfindet, wo bestimmt auch einige Deutsche und Freiburger dahin fahren. Wurde jetzt ein weiterer Fall von Misshandlungen von der Polizei gegenüber Bürgern bekannt. Ein junger Mann, Wolfgang R., wurde am Karnevalssamstag ohne erkennbaren Anlass zur Polizeiwache transportiert, wo er sich ausziehen musste und von den beiden Polizisten geschlagen und getreten wurde. Die Umstände dieses Vorfalls legen den Verdacht nahe, dass es sich hierbei um eine persönlich motivierte Racheaktion einzelner Beamter handelt. Wolfgang R. war Ihnen bekannt, denn circa ein halbes Jahr vorher wurde er bei einem Menschenauflauf wegen eines Polizeieinsatzes gegen einen Betrunkenen festgenommen, da man ihn verdächtigte, ein Polizeimotorrad umgestoßen zu haben. Im Polizeirevier wurde er damals sowohl von dem in seiner Ehre gekränkten Besitzer des Motorrades als auch von einen dieser Polizisten gedemütigt und geprügelt. Als damals die Kölner Stadtzeitung Stadtrevue zu seinen Erlebnissen einen Artikel schrieb, bekam Wolfgang R. prompt eine Anzeige. Nun in der gerade erschienenen April-Ausgabe der Stadtrevue, ein halbes Jahr später, druckt die Stadtrevue das vollständige Gedächtnisprotokoll des Wolfgang R. ab, der nun auch selbst Anzeige gegen die Beamten, das heißt unbekannt, erstattet hat. Die Stadtrevue hat sich jetzt entschlossen, eine breitere Öffentlichkeit für diese Vorfälle zu schaffen, indem sie zum einen die Erlebnisse des Polizeiopfers abdrucken, ohne dessen Erlebnisse in Frage zu stellen. Und außerdem bietet sie Wolfgang R. Rückendeckung, falls es zu weiteren Anzeigen kommen sollte. Und die ganze Sache ist in Köln auch kein Einzelfall, denn in regelmäßigen Abständen berichten auch andere Kölner Lokalblätter über Misshandlungen von Bürgern durch Beamte der Polizeiwache, zum Beispiel eben am Waldmarkt. Und ebenso regelmäßig folgen die meist gleichlautenden Dementis des Polizeisprechers. Die Stadtrevue hat jetzt auch weitere Medien aufgefordert, über diese Polizeimisshandlung zu berichten. Wir sprachen heute darüber mit Jürgen von der Kölner Stadtrevue.
Die Situation ist die, sowas wie hier dieser Wolfgang geschildert hat, das hat es in der Vergangenheit schon öfters gegeben. Und die Schwierigkeit ist immer die gleiche, nämlich die betreffende Person, die dann zusammengeschlagen, misshandelt wird auf der Polizeiwache, hat natürlich keine Zeugen. Das heißt, im Falle eines Falles kommt es nicht nur zu einer Klage von dieser betreffenden Person gegen die Polizeibeamten, sondern umgekehrt zu einer Klage von den Polizeibeamten wegen Verleumdung. Und da sieht dann die Situation so aus, dass es mehrere Zeugen gibt, die auf Polizeiseite aussagen und eine Aussage, die ganze Geschichte anders aussagt. Legt und das ist es dann auch gewesen. Das heißt, die Betroffenen werden normalerweise zweifach bestraft. Erst werden sie misshandelt und im Zweifelsfall holen sich danach noch eine Verleumdungsklage, ziehen sie sich rein. Mhm. Und wir haben gesagt, so, jetzt machen wir da einen Punkt und veröffentlichen das und tun das nicht nur veröffentlichen, sondern wenden uns an andere Medien und an Personen oder Institutionen in Köln, wo wir der Ansicht sind oder wo wir vermuten, dass denen solche Vorgänge nicht ganz gleichgültig sind. Das ist ganz klar, dass wir als Beleg, als Beweis für das, was da vorgegangen ist, nichts anderes haben als die Aussagen des Betroffenen selbst. Da machen wir auch gar keinen Hehl daraus und sagen trotzdem, dass es entspricht unserem Verständnis von Gegenöffentlichkeit, dass wir nicht warten können, bis da irgendwelche anderen Polizisten möglicherweise, denn die Sache dann doch zu unangenehm ist, sich anonym an uns oder andere wenden und solche Aussagen bestätigen, sondern da gehen wir erstmal nach vorne und gucken, was das dann für Auswirkungen hat, in der Hoffnung, dass das innerhalb des Polizeiapparats auch auf Unruhe stößt, dort widersprüchliche Aussagen an die Öffentlichkeit kommen und eventuell einzelne Leute sich an uns wenden, um im Nachhinein die Aussagen zu bestätigen, die die betreffende Person, also dieser Wolfgang R. in diesem Fall, gemacht hat.
Mhm. Ja, gerade hat noch ein Hörer angerufen, der noch einen Nachtrag hatte zu dem vorletzten Beitrag, und zwar wer Akteneinsicht in der Schweiz fordern will, der sollte das bis zum 31.03., also innerhalb von jetzt 2-3 Tagen tun, denn danach würde das nicht mehr gehen.
Per Einschreiben
am besten.
Ja, vielleicht reicht das ja auch, wenn er erstmal formal einen Einspruch erhebt und dann eine ausführliche Begründung nachschiebt, so geht das hier in Deutschland ja auch immer. So könnte es ja jedenfalls versuchen. Dann gerade noch ein Kommentar zu der Technik eben. Die technische Qualität unseres Beitrages eben war nicht gerade optimal, wie wir erfahren mussten. Ihr seht mal wieder, wir haben hier nicht die besten Möglichkeiten, Radio Dreieckland. Ihr müsst eben alle Mitglieder im Freundeskreis werden, damit es uns besser geht, damit wir unsere technische Ausrüstung verbessern können. So, das jetzt erstmal zu diesem Beitrag.
Schlüsselfertigbau GmbH stellte am vergangenen Sonntag aus, im Bürgerhaus am Seepark. Das neueste und das beste Modell zum Löwenbräugelände. Du bist als Bürger aus dem Stühlinger auf dieser Ausstellung gewesen. Wie hast du eigentlich davon erfahren?
Ja, ich wohne am Löwenbräugelände in der Klarastraße und da habe ich Samstag morgens einen Handzettel in meinen Briefkasten gefunden und außerdem bin ich dann noch zum Kaisers einkaufen gegangen. Ja, und da waren so zwei junge Leute, die haben Handzettel verteilt. Und erstmal habe ich mir gedacht, da auch die Omas die Handzettel genommen haben, kann ich sie auch ruhig nehmen. Und das war wieder dieser eine Handzettel. Da stand etwas von gegen die Prämierung der Stadtteilzerstörung. Und sagten, dass eben dort im Bürgerhaus am Seepark dieses prämierte Modell gezeigt wird. Und forderten auf, dahin zu gehen, um möglicherweise zu diskutieren mit den Projektplanern und unsere Meinung zu sagen. Und das fand ich ganz gut, weil also mich stört der Lärm am Löwenbräugelände ziemlich arg.
Da wird ja schon munter abgerissen, nicht? Kräftig bis in die tiefsten Tiefen hineingeforscht. Ne?
Ja, also das ist da fast schon alles weg. Also wenn man jetzt runterschaut, da kann es einem schwindelig werden dabei.
Und dann soll möglichst schnell ja wieder gebaut werden. Und welches Modell dort gebaut werden soll, das war am vergangenen Sonntag im Bürgerhaus am Seepark zu sehen. Was hast denn du dort gesehen?
Ja, ich kam dort an, so alleine. Und es war relativ leer drin. Da waren so ein paar nette junge Leute und so ein Stadtplaner, jemand und so ein Aufpasser. Und die haben dann so einen ganz großen Plakat auf der Wand aufgeklebt, die jungen Leute. Und da drin stand, das unmüßig baut, prämiert und kassiert. Sie zahlen mit Horrormieten, Kündigungen und Vertreibung. Und darunter waren dann aufgezählt, was sie nicht wollen, was ich ganz gut fand. und was sie wollen. Weiterhin haben sie dann an den Modellen klebten dann so kleine Zettelchen mit Forderungen. Das hat den Hausmeister etwas aufgeregt, aber die sahen nicht schlecht aus, würde ich sagen. In der Eingangshalle gab es auch so ein ganz großes Transparent, aber auf den stand, da muss ich mich auch genau erinnern, etwas gegen Wohnungsnot auf jeden Fall. Also, und das konnte man sehr deutlich sehen.
Und dann waren da auch die schönsten Modelle noch ausgestellt, nicht? Wahrscheinlich.
Ja, die wirkten aber eher etwas, ich hatte es mir größer vorgestellt. Also da waren in jeder Ecke waren so ein paar Modelle und eins davon sollte das Prämierte sein. Aber also die hätten mehr Geld dafür ausgeben können, wenn unmüßig eh so viel Umsatz macht. Also das fand ich ein bisschen enttäuschend.
Das sah nicht so schön aus.
Nein, also das waren sehr kleine Modelle und also die hätten sich ein bisschen mehr bemühen sollen.
Und dann hast du dir alles genau angeguckt und ist sonst noch was passiert?
Ja, wie gesagt, da war der Stadtplaner da und der erzählte so an den Plänen ein bisschen und erstmal habe ich mich da dazugesellt und mir angehört, so was er zu erzählen hatte und ein paar Fragen gestellt. Und sonst habe ich mir dann die einzelnen Modelle angeguckt und wobei ich das prämierte Modell eher etwas unscheinbar fand. Ja, und dann war ich bei dem zweiten Preis und plötzlich war Aufregung da. Ich verstand erstmal nicht, weshalb. Der Hausmeister war sehr aufgeregt. Und ja, das prämierte Modell war weg.
Das war gar nicht mehr da, plötzlich?
Ja, das konnte ich auch nicht verstehen. Das war sehr überraschend.
Also einfach weg, das Modell. Und jetzt? Jetzt kann überhaupt gar kein Modell gebaut werden, weil das Modell weg ist.
Tja, also das würde ich gut finden, wenn das so wäre. Allerdings, ja, die haben sich noch auf die Suche gemacht, der Hausmeister und der Stadtplaner. Die haben es aber nicht gefunden und irgendwann kam der Stadtplaner zurück und meinte zu den jungen Leuten, das habt ihr gut gemacht. Also ich verstand nicht weshalb, aber der hat es so gesagt, ja.
Was stellst du dir eigentlich vor, was auf dem Löwenbräugelände viel besser hinpassen würde?
Also ich muss bald aus meiner Wohnung raus. Und ich mache mir schon große Sorgen, wo ich hingehen werde. Vor allem, weil mein Lohn ist ja nicht der höchste zurzeit. Also, und da würde ich billige Wohnungen, also sagen wir mal sozialen Wohnungsbau, ganz gut finden, wenn ich da im Stadtteil bleiben könnte und Mieten, die nicht über 8 Mark das Quadratmeter gehen würden, zahlen könnte.
Und vielleicht noch ein bisschen Kultur für unser eins auch noch? Vielleicht noch ein bisschen Versammlungsorte für unser eins?
Ja, so ein Zentrum, wo man sich treffen könnte und mit den Nachbarn reden könnte. Vielleicht ein kleines Kino für den Stadtteil wäre auch gar nicht schlecht.
In Italien sind seit circa 2 Monaten sämtliche größere Universitäten besetzt. Die Bewegung richtet sich gegen ein Gesetz, was im Oktober letzten Jahres eingebracht wurde. Und Luca, du kannst vielleicht kurz erzählen, was dieses Gesetz da beinhaltet.
Ja, das Gesetz heißt Legge Ruberti, Gesetz Ruberti, und schreibt praktisch das Eintreten von Privaten und Gruppen von Privaten, das heißt praktisch Unternehmen oder Industrie, in die Universität. Das heißt praktisch auch eine Kontrolle der Forschung jeder Universität und natürlich auch private Interesse in dem Zweck jeder Universität.
Gut, das entspricht praktisch so für die Forschung dem, was wir hier in Deutschland als Drittmittelforschung kennen, dass private Unternehmen halt die Zwecke und die Inhalte der Forschung dann zum großen Teil mitbestimmen. Was heißt es dann für die Ausbildung von den Studis?
Ja, das heißt praktisch, dass der Markt direkt entscheiden wird, auch für die Richtung der Universität. Das heißt selbstverständlich, dass bestimmte Fächer, wie die humanistische Fächer, besonders schmerzen werden. Und dass praktisch nur was der Markt braucht, wird mehr unterstützt von diesen Privaten in der Universität.
Das heißt, dass man wohl auch davon ausgehen kann, dass die geisteswissenschaftlichen Fächern, dass denen dann weniger Forschungsgelder zufließen und dass die wohl mehr oder weniger abgebaut werden.
Ja, das kann man gut vermuten, ja.
Gut. Kannst du jetzt mal kurz erzählen, wie sich diese Bewegung in Italien entwickelt hat?
Ja, das Gesetz Ruperti ist von dem Oktober 89. Und die erste Reaktion hat man in Palermo gehabt. Das war im Dezember 89. Die Universität von Palermo wurde besetzt, schon vor Weihnachten. Und dann nach Weihnachten hat sich das Phänomen verbreitet und in allen wichtigsten Universitäten des Landes gab es diese Besetzung. Durch die Besetzung haben natürlich auch die Studenten diese Möglichkeit gehabt, zu kommunizieren. Und es war wichtig, dass man die Linie, die besondere Linie jeder Universität vergleichen konnte. Die Studenten haben sich auf jeden Fall jede zweite oder dritte Woche getroffen in nationalen Treffen, wo man ein bisschen zusammen entscheiden konnte, was zu tun war.
Diese Kommunikation untereinander lief dann durch die Besetzung über die Telefone und Telefaxgeräte von den Universitäten, so war das doch, oder?
Ja, genau, ja. In fast keiner Universität haben dann bis Mitte Februar Vorlesungen und Prüfungen stattgefunden. Dann, wie gesagt, Mitte Februar hat sich die Art der Besetzung ein bisschen geändert. Und wo vorher die ganze Gebäude der Universität besetzt waren, sind jetzt nur einige Räume besetzt, mit denen praktisch die Studenten miteinander kommunizieren können. Die Vorlesungen und die Prüfungen finden fast überall statt.
Das sieht wohl so aus, dass durch diese neue Form der Besetzung auf jeden Fall die Kommunikationsstrukturen unter den einzelnen Unis aufrechterhalten werden, dass der Lehrbetrieb aber wohl relativ normalisiert ist. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Wie haben denn die Presse und die Parteien irgendwie auf die Bewegung reagiert?
Ja, die erste Reaktion der Presse an die Bewegung war die folgende. Also man vermutete, dass die Bewegung irgendwie von der kommunistischen Partei instrumentalisiert wurde. Aber dann kam gleich die Reaktion der Studenten, die sich unter keine politische Linie identifizierten. Die Studenten haben das oft wiederholt, sie sind politisch unabhängig.
Da gab es doch teilweise auch Versuche von der Presse, die Bewegung dann so darzustellen, dass sie von Rotbrigadisten oder anderen militanten Gruppen unterwandert wäre. Ist das inzwischen eingestellt?
Ja, das war vor allem die konservative Presse und die rechte Presse. Und es hat zum Glück auch nicht so lange gedauert.
In der italienischen Presse wurden zu der Zeit auch immer Parallelen gezogen zu der 77er-Bewegung. Es hat aber nicht hingehauen, die Bewegung über so eine Parallele da zu kriminalisieren. Auf der anderen die Bewegung hat auch versucht, über den Unisektor hinaus mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Kannst du da was dazu sagen noch?
Ja, also die Bewegung bekämpft ein Gesetz. Aber was man in Italien bekämpfen müsste, ist ein breiteres Phänomen von Privatisierung. Und das heißt, die Bahn, Post und Fernsehen und das ganze Bereich der Informationen.
Die Krankenhäuser auch.
Die Krankenhäuser auch, ja. Das wird alles langsam privatisieren oder an Privatinteressen gerichtet. Die Bewegung ist der Meinung, dass an einem solchen Kampf nicht nur Studenten teilnehmen müssten und dass die Bewegung deswegen eine breitere Bewegung gegen die allgemeine Privatisierung werden soll. Deswegen gibt es jetzt, man versucht jetzt Kontakten aufzunehmen mit Gewerkschaft und mit Arbeiter und mit anderen Strukturen.
Wie wird diese Bewegung jetzt weitergehen? Was passiert da wohl als nächstes?
Also es geht so weiter, wir haben ein Treffen in Napoli. Wir brauchen diese Zeit bis zum 18. April, um zu kommunizieren, um die besondere Linie so zu vergleichen.
Ja, was ist denn an diesem 18. April, wenn du das ins Gespräch gebracht hast?
Ja, genau, am 18. April wird praktisch so entschieden, ob das Gesetz angenommen wird oder abgelehnt.
Im Parlament dann?
Im Parlament, ja. Die Minister haben sich schon dafür geäußert.
Und wie sehen da die Mehrheitsverhältnisse aus? Das wird wohl durchgehen, oder?
Ja, also die Democrazia Cristiana und das Partito Socialista sind natürlich dafür, oder mindestens haben sich nicht dagegen geäußert. Und das
und werden das wohl unterstützen dann?
Ja, ja, auf jeden Fall. Nur das Partito Comunista hat sich dagegen geäußert, aber sie sind auch ein Kompromiss bereit. Das heißt, sie würden in dem Fall, falls das Gesetz angenommen wird, sie wären für eine Kontrolle nur der Universität auf die Forschung. Das heißt praktisch, das heißt konkret, dass diese Privaten, die in der Universität forschen können oder durch die Universität, müssen dann klar deutlich sagen, welche die Ergebnisse sind von der Forschung.
Ah ja. Was wird dann passieren, wenn das Gesetz im Parlament durchkommt?
Ja, wenn das Gesetz durchkommt, dann geht der Kampf weiter und auf eine härtere Art.
Wie diese härtere Gangart aussehen soll, lässt sich im Moment wohl schwer abschätzen. Was jedenfalls von Radio Dreieckland aus lief, war, dass eine direkte Connection über Telefon nach Italien aufgebaut wurde. Und zwar über die Sendung, die auf Italienisch jeden Montag zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr läuft. Über Telefon werden da jeweils die neuesten Nachrichten aus Italien von der Bewegung rübergeschoben. Und das erste Mal hat es letzten Montag geklappt. Vielleicht kannst du da noch mal kurz erzählen, was da an Neuigkeiten rüberkam.
Ja, also das sind die natürlich immer die Neuigkeiten. Also was in der Woche.
Sagen Sie jetzt mal bitte,
Anarchie.
Ob geschichtlich oder brandaktuell,
mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen,
beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus.
Viva l'anarchia!
Schlimm, wie ein Angriff von katholischen Studenten und Faschisten.
Wir fahren nach Frankfurt.
Wir setzen Zeichen.
Beginn mit dem Abriss.
Überall. Also
ein Angriff von katholischen Studenten und Faschos gegen die Besetzer. Und
in einer Welt, die durch die kapitalistische Ordnung geprägt ist, in welcher Menschen miteinander konkurrieren, Wirtschaft im Profitinteresse und nicht den Bedürfnissen der Menschen dient und Mehrheiten über Minderheiten bestimmen, ist es der Staat, die Nation und das Kapital, welche uns zwingt, gegen unsere Bedürfnisse zu handeln.
Wir gehen schlecht bezahlten Jobs nach, nehmen an Wahlen teil und handeln viel zu oft gegen unsere eigenen Bedürfnisse, um in diesem System zu bestehen. Durch dieses in den Verhältnissen nötigen Handeln reproduzieren und stärken wir das System. An dieser Scheiße zerbrechen viele Menschen und Träume Tag ein, Tag aus. Was der oder die Einzelne möchte, sich wünscht, wovon Mensch träumt, interessiert nicht. Einzig und allein zählt, ob er in der Lage ist, dafür zu zahlen oder eben nicht.
Die EZB dient dem Interesse der sich selbst untereinander konkurrierenden Staaten innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Ihnen sind unsere Bedürfnisse egal, sie sind im nationalen Wirtschaftsinteresse untergeordnet. Der Nationalstaat interessiert unsere minimale Erhaltung als Arbeitskraft sodass wir noch tagtäglich im kapitalistischen Hamsterrad für die Wirtschaftsinteressen der Staaten und Nationen weiterlaufen können.
Für die Bedürfnisse der Menschen wird von Staaten kein Geld ausgegeben und dies ist auch nicht zu erwarten, außer sie dienen dem Erhalt.
Ja, das war das Stück Earth von Jan Hammer und von Jerry Goodman von der Platte Like Children. So, und damit sind wir jetzt auch schon fast am Ende der Sendung. Wir kommen zu den Veranstaltungshinweisen. Und da habe ich zuerst einen Veranstaltungshinweis für morgen, also für Donnerstag. Und zwar findet morgen um 21 Uhr im Infoladen in der Clara-Straße, also Clara-Straße, Ecke Stühlinger-Straße, das Treffen, das Vorbereitungstreffen für die Shell-Boykott-Kampagne statt. Dieses Treffen findet ab jetzt jeden Donnerstag dort im Infoladen um 21 Uhr statt. Und dann vielleicht noch ein weiterer Hinweis. Zu Shell berichten wir im Radio Dreieckland auch wieder am nächsten Samstag, und zwar in der Sendung von Radio International um 17 Uhr. So, und jetzt geht es weiter mit den anderen Veranstaltungshinweisen.
Ja, ein Veranstaltungshinweis in Basel, der morgen Abend stattfindet, und zwar in der Reihe der israelisch-palästinensische Konflikt. Innerhalb dieser Reihe sollen Wurzeln, Auswirkungen und Lösungsmöglichkeiten des israelisch-palästinensischen Konflikts reflektiert werden. Und morgen gibt es da Musik um 20.30 Uhr in der Reithalle, die ist in der Klübeckstraße 1a. Und zwar spielt da das Giro Feitmann Trio with Special Guests. Ich hoffe, ich habe diesen Namen Giro Feitmann einigermaßen richtig ausgesprochen. Morgen Abend, also am 29. März, 20.30 Uhr in der Basler Reithalle in der Klübeckstraße 1a.
Bis zum 30. April findet im Völkerkundemuseum noch eine Sonderausstellung statt, Bedrohte Zukunft Bergvölker in Bangladesch. Und in diesem Rahmen wollen wir noch auf eine Unterschriftensammlung der Aktion Dritte Welt hinweisen. Also Ausstellungsbesucher, die ihre Solidarität mit den Bergvölkern dokumentieren möchten, können sich da in an der Kasse liegende Unterschriftenlisten eintragen. Und die werden dann nach der Aktion an das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und an den Präsidenten von Bangladesch übergeben.
Im Rahmen unserer Veranstaltung, Reihe im Mai über Weingarten, Radio Dreieckland berichtet im Mai aus dem Stadtteil Weingarten mit bestimmten Schwerpunktthemen, können wir für morgen Abend schon mal einen Veranstaltungshinweis ankündigen. Und zwar findet eine Bürgerversammlung am 30.03.1990 um 20 Uhr in der Erwachsenenbegegnungswerkstätte, heißt das glaube ich, EBW, statt. Der Oberbürgermeister Dr. Böhme und viele Gemeinderatsmitglieder werden auch da sein. Die Diskussion geht um das Aktionsprogramm 90, das vom Forum Weingarten 2000, eingetragener Verein, veranstaltet wird. Und da geht es um bestimmte Sanierungsmöglichkeiten im Stadtteil. Zum Beispiel sollen bei den Häusern kinder- und rollstuhlfreundliche Eingänge geschaffen werden und es soll bessere Zufahrtsmöglichkeiten zu den Häusern geben und so weiter. Diese Versammlung, die Bürgerversammlung, also morgen um 20 Uhr.
Kurdistan, Geschichte eines unterdrückten Volkes, heißt eine Veranstaltung, die in Lörrach am Samstag stattfindet. Und zwar gibt es da einen Dia-Vortrag, aktuelle Berichte und die Folkloregruppe Weil spielt dazu mit Gesang und Sass.